Willkommen zum Valley Talk, dem Tech- und Wirtschaftspodcast der Vivo. Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA, der läuft auf Hochtouren. Fast täglich gibt es neue Umfragen. Im Moment, so scheint es zumindest, liegt Kamala Harris vor Donald Trump. Doch bis zur Wahl am 5. November, da dürfte noch viel Wasser den Potomac River hinunterfließen. Wie skeptisch, Olaf Groth, Wirtschaftsprof an der Universität von Berkeley, müssen wir gegenüber diesen Umfrageergebnissen sein?
Sehr skeptisch, denn was hier entscheidend sein würde, ist, wie sich die Wirtschaftslage entwickelt. Und im Moment hört man ja immer wieder, dass die Inflation zwar runterkommt, aber wir sehen uns eventuell auch einer leichten Rezession gegenüber. Also da muss man erstmal abwarten, ob das so kommt und wie sich das dann auswirken wird auf die Wahlergebnisse.
Valley Talk, der Tech-Podcast aus dem Silicon Valley. Mit Matthias Hohensee, Olaf Groth und Markus Schuler.
Trump will Importzölle erhöhen und die Steuern senken. Kamala Harris will gegen Preiserhöhungen vor allem bei Lebensmitteln vorgehen und Erstkäufern von Eigenheimen Subventionen gewähren. Wie realistisch sind diese Wahlversprechen angesichts der hohen US-Verschuldung und welche Wahlversprechen könnten auch die Europäer betreffen? Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem hat Nvidia frische Quartalszahlen veröffentlicht. Der Kurs des Unternehmens wird derzeit von KI dominiert, aber wie verlässlich, wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Auch darüber wollen wir reden. Und zu guter Letzt, was bedeutet der erste private Weltraumspaziergang Polaris Dawn für die Raumfahrtindustrie? Mit dabei sind wieder Matthias Hohensee, Silicon Valley-Korrespondent der Wirtschaftswoche, Olaf Groth, Professor an der Universität von Berkeley und ich, Markus Schuler, in San Francisco. Wenn man den beiden Kandidaten zuhört, Matthias Hohensee, dann hat man oft den Eindruck, dass Kamala Harris konkrete Vorschläge unterbreitet, während Donald Trump in seinen Wahlkampfreden und Interviews oft im Ungefähren bleibt. Welchen Eindruck hast du in den vergangenen Tagen gewonnen?
Ja, ich würde sagen, dass das so ein bisschen auf beide zutrifft, ne? Also man hat natürlich momentan, weil es eigentlich gar nichts gab von Kamala Harris, dann doch im Hinterkopf, dass sie eben Vorschläge gemacht hat, also gerade was Hauskauf angeht, wo sie $25.000 sozusagen da reservieren will für Erstkäufer oder wenn es um den Child-Tax-Credit geht. Aber darüber hinaus ist sie doch auch so ein bisschen im Nebulesen geblieben und rudert auch so ein bisschen zurück. Also gerade was auch Fracking angeht und solche Sachen, ob sie jetzt dafür ist oder dagegen ist. Und ich glaube, da nimmt sie sich nicht viel mit Donald Trump.
Ja, stimme ich mit dir voll überein, Matthias. Im Moment sind beide Camps eigentlich sehr unspezifisch. Und sagen wir mal, wahlkampftechnisch müssen sie das auch sein. Denn je mehr Details sie geben, desto mehr Angriffsfläche bieten sie ja auch, ne? Also von daher ist das nicht unnormal, dass es da jetzt keine großen, sagen wir mal, Formeln gibt, die das alles ein bisschen auspacken und erklären. Die Sache muss ja auch irgendwie, diese ganzen Programme, die da rausgeschmissen werden, die dort aufgezeigt oder angesprochen werden, müssen ja auch irgendwie finanziert werden. Und da bleibt es dann oft natürlich im Morast der Bürokratie stecken oder auch der, sagen wir mal, Finanzierbarkeit schon. Also wenn man sich ansieht, dass ja ihre Programme rund 1,7 Billionen Dollar über 10 Jahre kosten werden, Donald Trump noch schlimmer, ne? 4,5 Billionen. Das muss natürlich alles erklärt werden, das muss erwirtschaftet werden und das auszupacken macht im Moment keinen Sinn. Ich denke, da wird sich auch viel an diesen Programmen noch ändern, wenn die Wahl auch einmal überstanden ist.
Aber einige Punkte sind ja jetzt draußen, wir haben es angesprochen, die Subventionen für die Erstkäufer, Kamala Harris will gegen Lebensmittelpreiserhöhungen vorgehen und Firmen auf die Finger klopfen, die eventuell zu stark die Preise erhöht haben. Matthias, wenn wir uns die beiden, wenn wir uns die Wahlversprechen beider Seiten angucken, wo siehst du die größten Unterschiede?
Also erstmal Gemeinsamkeiten sehe ich bei doch populistischen Ansätzen, wie du auch schon sagst, Markus. Also bei Trump ist es ja immer dieses Steuern, Steuern, Steuern auf alles Mögliche, was von außen kommt. Und bei Kamala Harris da mit ihrem Preisscorching im Supermarkt und Preiskontrollen, wo keiner weiß, wie das richtig eigentlich gemacht werden soll. Aber die Unterschiede würde ich schon sagen, obwohl jetzt Donald Trump so nicht für mich so der klassische Republikaner ist, macht er schon so die republikanische Politik. Also bei ihm ist eben alles fokussiert auf Steuerkürzungen, auf Deregulation auf der einen Seite, aber dann doch wieder Protektionismus, ne, im Außenhandel. Harris ist mehr in Richtung halt, was man von den Demokraten erwartet, also mehr höhere Steuern für Superreiche, Mindestlohn und Umweltschutz und solche Dinge. Also insofern eigentlich nichts Überraschendes, eigentlich, was man von den beiden erwarten würde.
Olaf, Wahlversprechen sind das eine, sie später dann umzusetzen, ist natürlich das andere. Angesichts der hohen Verschuldung dürfte da so manches Problem auf den Präsidenten oder die Präsidentin zukommen. Welche der Ankündigungen der beiden Kandidaten ist für die US-Wirtschaft sinnvoll?
Naja, also sagen wir mal so, dass beide Kandidaten die Lebenshaltungskosten ansprechen, ist ja gut und ist auch gerechtfertigt, denn im Moment spüren die Amerikaner schon einen ziemlich großen Schmerz. Die Inflation hat ziemlich reingeschlagen hier und der Wirtschaft geht zwar sehr gut, aber davon profitieren ja nicht alle. Und von daher ist es für die Wähler wichtig zu hören, dass auch der, wie man immer so schön sagt oder so dumm sagt, der kleine Mann, die kleine Frau, dass jeder die Vorteile dieses Wirtschaftswachstums auch miterlebt. Und das ist im Moment nicht der Fall. Von daher ist das schon gut, dass Sie das ansprechen. Also zum Beispiel dieser Child Tax Credit fürs Kinderkriegen, ne? Also die 6.000 oder was das war. Das ist schon sehr wichtig für Leute, die, sagen wir mal, auch gerade im Silicon Valley sich eigentlich das Leben hier nur sehr schwer leisten können. Auch, dass man, sagen wir mal, die Preise anspricht im Supermarkt, ist ja auch richtig. Ob man da nun mit Preiskontrollen kommen muss, ist noch eine andere Sache. Das ist eigentlich volkswirtschaftlich sehr bedenklich. Aber der Instinkt, die Lebenshaltungskosten zu drücken, runterzubringen, auch, sagen wir mal, über Anreize, für den Wohnungsbau, dass sich, sagen wir mal, auch da dass das Angebot erhöht wird und die Nachfrage dort eben das Angebot finden kann. Das sind alles richtige Instinkte, die sagen wir mal, diese Schmerzpunkte ansprechen, ja, dass sich das natürlich nachher finanziert, dass es finanziert werden muss und dass das angesichts der Budgetlage sehr, sehr schwierig ist, ist ganz klar. Und ich denke, nicht alles, was da im Moment angesprochen wird, wird nachher auch so kommen. Der große Unterschied zwischen Harris und Trump ist für mich, sagen wir mal, auf der Außenwirtschaftsseite beim Trump ganz klar protektionistisch und zwar sehr extrem protektionistisch. Ich denke, da werden wir noch viele Handelskriege kriegen, denn er spricht ja an, also einen Generalzoll von 10% und dann je nachdem, um welche Region es sich handelt, bei China schon mal 60%. Und Harris ist dafür bekannt, dass sie nicht sehr viel von Zöllen hält. Sie hat also teilweise auch, oder zumindest wird so berichtet, dass sie teilweise also auch den Zöllen, die Biden erhoben hat, widersprochen hat. Und da muss man jetzt natürlich gucken, wie sie ihre eigene Politik gestaltet. Aber ich denke, da besteht ein großer Unterschied. Der andere Unterschied ist wahrscheinlich im Antitrust, das heißt dem eventuellen Aufbrechen großer Konzerne, ob das nun im Gesundheitswesen ist, in der Pharmaindustrie oder aber auch im Hightech-Bereich. Und ich denke, da ist sie eher pessimistisch den großen Unternehmen gegenüber eingestellt, als es ein Trump wäre, der ja nun, sagen wir mal, die Kapitalreichen auf seiner, sagen wir mal, versucht, auf seine Seite zu ziehen.
Wir haben es gerade schon angesprochen, Trump gilt als Protektionist, sollte er Präsident werden. Auf was, Matthias, müssen sich die Europäer mit ihrer Handels- und Wirtschaftspolitik einrichten? Zölle, Strafzölle sind vermutlich das eine. Gibt es andere Maßnahmen noch, die die Europäer befürchten müssen?
Naja, heutzutage ist ja auch immer Handelspolitik und Wirtschaftspolitik stark mit Sicherheit verbunden, ne? Also da wird man dann schauen, wie steht Trump zur NATO, wie steht Trump dazu sozusagen zum Aufrüsten? Wird die USA dort wirklich Europa unter die Arme greifen, wenn es brenzlig wird? Das sind natürlich alles Sachen, die man auch hier einkalkulieren muss. Ne? Wie sicher ist es sozusagen, dann in Europa auch zu investieren und zu wirtschaften? Also, aber wir haben es ja alle schon angesprochen. Ich denke, mit den Zöllen, da wird er doch richtig hinlangen. Und ich muss ein bisschen widersprechen, Olaf, da bei Harris. Also sie ändert ja auch schnell ihre Meinung. Aber ich glaube, sie und die Demokraten wollen ja auch möglichst viele Arbeitsplätze wieder zurückholen, auch industrielle Arbeitsplätze in die USA. Und ich denke, dass ein Hebel dort schon sein wird, dass man versuchen wird, die USA da abzuschotten mit bestimmten Zöllen. Also gerade was so elektrische Autos angeht aus China, Ich denke mal, das wird Harris auch tun. Sicherlich nicht so stark wie Donald Trump. Und wahrscheinlich wird sie sich da auch auf gewisse Deals einlassen, ne? Im Gegensatz zu ihm, der wahrscheinlich einfach nur ein Zeichen setzen will, ne? Egal, was ihm da angeboten wird. Insofern, müssen wir uns dann Europa so oder so auf harte Zeiten einstellen. Aber mit Donald Trump werden es wahrscheinlich sehr, sehr harte Zeiten werden.
Das kann absolut sein. Sie wird sicherlich nicht alles zurückrollen, was unter der beiden Administrationen angestoßen wurde. Ne? Sie muss ja auch ein bisschen Kontinuität zeigen. Und ich stimme da auch durchaus überein. Sie ist ja bekannt dafür, dass sie ein Dealmaker ist. Ne? Und sie hat ja auch während der Finanzkrise sich die großen Unternehmen kräftig zur Brust genommen. Also ich denke, im Endeffekt müssen wir sehen, welche Deals sie dort auch international anstreben wird. Und eines kann man aber sagen, mit Sicherheit, dass die Ära der großen Industriepolitik in USA nicht vorbei ist, sondern weitergehen wird. Sie wird also weiter investieren in kritische Technologien. Du sprichst das ja auch an, Matthias, also sicherlich in der Halbleiterindustrie, in der Automobilindustrie, also auf der elektrischen, auf der Batterieseite, wird es weiterhin Industriepolitik geben. Das ist ja nur noch einmal angestoßen und soll sich bis auf 1 Billion Dollar rausbewegen. Also von daher, diese Programme jetzt abzubrechen, würde auch da gar keinen Sinn machen, bevor man überhaupt irgendwelche Erträge sieht. Zumal der Wettbewerb mit China ja stark bleiben wird und Amerika mit seinen neuen Technologien China Paroli bieten will in der Weltwirtschaft. Also strategisch gesehen, denke ich, wird uns die Industriepolitik erhalten bleiben.
Die Fed hat in den vergangenen Monaten, so scheint es zumindest, die Inflation relativ gut unter Kontrolle bekommen. Es ist ja da immer von Soft Landing die Rede. Das scheint gelungen zu sein. Alle rechnen jetzt mit einer Zinssenkung im September. Wie dürfte sich unter einem Präsidenten Trump, Olaf, die Unabhängigkeit der Fed verändern? Wird sie weiterhin so unabhängig agieren können, wie sie das in den vergangenen 4 Jahren getan hat?
Ja, ich meine, da gehst du dann an die Substanz der Demokratie dran, zumindest dieses demokratischen Systems, ne? Also die Unabhängigkeit der Fed zu verändern, das muss über den Kongress laufen, wenn er den Senat und also beide Häuser des Kongresses gewinnt, dann mehrheitlich meine ich jetzt, dann kann es natürlich schon sein, dass er versucht, die Unabhängigkeit aufzuheben. Er hat ja auch schon angedeutet, anderen Unsinn, wie zum Beispiel die Tatsache, dass nach der nächsten Wahl keine Wahlen mehr geführt werden müssen. Also von daher denke ich, richtungsmäßig wäre das sicherlich auf seiner Linie und natürlich ganz schlimm. Also die Unabhängigkeit der Fed ist, die politische Unabhängigkeit ist ein Erfolgsrezept gewesen und muss es auch bleiben.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt zurückspringen, Matthias. Eine der großen Wahlkampfversprechen beider Kandidaten war, dass künftig die Steuern auf Tipps, auf Trinkgeld steuerfrei bleiben sollen. Beide haben das versprochen. Und Experten parteiübergreifend haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das sind auch Einnahmen, die dem Staat letztlich flöten gehen und die in doch bedeutender Größe sind.
Ja, es sind halt diese ganzen populistischen Ankündigungen, die man macht, auch bei Donald Trump mit der Social Security, dass dann also keine Steuern mehr erhoben werden sollen. Die Social Security ist ja hier ähnlich wie in Deutschland auch angeschlagen. Also man rechnet damit, dass wenn nicht irgendwelche gesetzlichen Maßnahmen erfolgen, dann, ich glaube, 2037 oder 36 dann die Social Security-Zahlungen hier um bis zu 23% gekürzt werden müssen. Das würde natürlich nochmal eine Schneise schlagen. Aber das ist das, was man halt erwartet. Das sind so populistische Versprechen. Die Frage ist, können die dann umgesetzt werden? Und generell muss man ja sehen, dass die Kandidaten relativ wenig Spielraum haben. Also wenn sie sich nicht die USA weiter verschulden wollen, dann ist ja auch nicht viel da, ne? Also die größten Haushaltsposten sind Social Security Nummer 1, dann Medicare ist Nummer 2 und dann schon Militär. Und dann bleibt eigentlich gar nicht mehr viel übrig. Also es geht nur um Schulden machen, das wird sich dann aber irgendwann mal bitter rächen.
Olaf?
Ja, und ich denke, da müssen wir zurückkommen auf das, was ich schon bei deiner Anmoderation gesagt habe. Ne? Also es kommt auch jetzt noch viel drauf an, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Denn die Fed scheint Erfolg gehabt zu haben. Allerdings gibt es sehr viele Ökonomen hier auch, die vermuten, dass man jetzt mit dem Runterschrauben der Zinssätze zu lange gewartet hat. Und dass wir eventuell jetzt eine vielleicht hoffentlich weiche Rezession kriegen. Und wenn dem so ist und das vor November passiert, wird das sicherlich der Biden-Administration und somit Kamala Harris auch zugeschrieben, wäre also für die Demokraten keine gute Sache. Denn Trump hat leider aus unerwäglichen Gründen immer noch die Reputation, besser zu sein beim Wirtschaften als die Demokraten, was kompletter Unsinn ist. Aber es ist, das ist so die öffentliche Wahrnehmung. Und ich denke, das würde ihm in die Wählerzahlen spielen. Was dann aber daraus wird, wenn er denn gewinnen sollte und die Wirtschaft übernimmt, ja, das halte ich für schon fast einen Chaoszustand. Also deswegen jetzt Daumen drücken, dass diese Rezession nicht kommt oder zumindest noch ein bisschen auf sich warten lässt.
Nach dem Soft Landing kann also die Soft Recession kommen. Eigentlich kann man sich beim Chiphersteller Nvidia auf die eigenen Schultern klopfen. Das Geschäft mit den Chips, vor allem für künstliche Intelligenz, das boomt. Doch trotzdem ist Pessimismus angebracht. Matthias Hohensee, du hast darüber auch ausführlich auf vivo.de berichtet. Weshalb gibt es Grund zur Sorge?
Ja, es ist eigentlich unglaublich, wenn man sich die Quartalszahlen anguckt von Nvidia. Also besser hätten die nicht sein können. Die haben den Umsatz verdoppelt, die haben den Profit sogar ver-2,5-facht, haben ein Aktienrückkaufprogramm von über 50 Milliarden Dollar angekündigt, obwohl aus dem alten Programm noch 7,5 Milliarden übrig sind. Und normalerweise müsste die Aktie hochgehen. Mehr noch, man hat sogar gesagt, im laufenden Quartal laufen die Geschäfte glänzend und im vierten Quartal kommen wir dann mit unserer neuen Generation raus. Und nachbörslich ist die Aktie dann um streckenweise bis zu 8% gefallen, was natürlich während der hohen Börsenbewertung von Nvidia gleich einen Rückgang von 250 Milliarden, muss man sich mal vorstellen, Dollar bedeutet, zumindest auf dem Papier. Und das hängt aber einfach damit zusammen, dass eben die Anleger jetzt doch so ein bisschen unruhig werden. Ist das vielleicht alles schon eingepreist, ne? Diese wahnsinnige Börsenbewertung von über 3 Billionen Dollar bei Nvidia. Und man hat ja schon mal so eine Achterbahnfahrt so ein bisschen gehabt im Juni, wenn ihr euch erinnert. Damals hatte Nvidia eben Aktiensplit gemacht. Man hat also für eine Aktie dann 10 Aktien bekommen. Und der Preis ging dann auf ein neues Hoch. Und dann ist er aber doch innerhalb von, glaube ich, 7 oder 8 Wochen ist er dann um 30% abgerutscht. Und ich denke, da sind jetzt, wollten einige doch eher jetzt mal die Profite mitnehmen. Und hinzu kommt, das hat man ja auch in den Ausführungen von Jensen Huang, dem Chef von Nvidia, gebergt. Die haben sich ja teilweise angehört. Ich habe in der Vivo ein bisschen gescherzt, so als ob das so ein Verkaufsseminar für KI-Hardware-Verkäufer wäre, ne? Weil eben doch schon Zweifel hochkommen. Kann das so weitergehen mit dem Boom? Und er hat versucht, ihm entgegenzutreten, hat gesagt, nein, also wir haben ja weiterhin einfach keine schleppende Nachfrage, im Gegenteil. Und alles, was investiert wird in KI-Hardware, bringt sofort eine Rendite. Hat dann darauf hingewiesen, dass also die ganzen Hyperscaler sozusagen dann das sofort weiterverkaufen können. Was er natürlich unter den Tisch hat fallen lassen, ist, was passiert, wenn jetzt die Kunden von diesen ganzen Hyperscalern zum Beispiel kein Geld mehr haben. Und wir haben das ja schon mal gesehen, während Covid, wenn ihr euch erinnert, na, da war ja auch ein wahnsinniger Investitionsdrang, gerade in Rechenzentren. Und danach ist dann die Nachfrage doch runtergegangen und dann haben die Cloud-Anbieter doch sehr schnell ihre Hardware-Verkäufe nach unten geschraubt. Und ja, der Markt, glaube ich, sieht so ein bisschen die Gefahr in dem Bereich.
Olaf, hast du in deinem 401k-Portfolio Nvidia liegen?
Habe ich und ich habe auch in, da gibt es ja hier diese schönen Apps wie Robinhood zum Beispiel, die gibt es ja glaube ich in Deutschland nicht, aber da gibt es ähnliche und da habe ich es mir auch mit reingelegt. Von daher bin ich vielleicht auch nicht ganz unparteiisch, aber es ist schon seltsam, denn im Moment ist der Markt so ein bisschen schizophren. Ne? Auf Bloomberg liest man, dass der Aktienpreis runtergegangen ist, weil die Analysten mehr erwartet hatten als sogar diese sehr guten Ergebnisse. Und dann hat Nvidia es auf die Nase bekommen, als die Ergebnisse also nicht haushoch lagen oder noch größer lagen. Auf der anderen Seite hört man immer mehr Investoren sagen, also uns fehlt, wie du ja schon sagtest, Matthias, Downstream, ne? Der Kunden von Nvidia, da fehlt uns aber noch der Return on Investment für diese vielen AI-Investitionen. Und wenn der nicht da ist, dann wird sich auch Upstream irgendwann mal das natürlich niederschlagen. Denn die CFO sagen ja auch, wenn die Kunden von Google nicht mehr kein Geld machen damit, dann werden sie auch Google Services nicht mehr kaufen. Und wenn keine Google Services gekauft werden, werden auch keine Chips mehr gekauft. Also irgendwann wird sich das auch für Nvidia niederschlagen, wenn nicht Downstream sich bald und schnellstens was ändert an dem Return on Investment für KI. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die damit sehr gut Geld machen, aber es gibt noch viel mehr Unternehmen, die im Moment diesen Return on Investment noch nicht sehen. Und wie lange machen die das dann noch mit, ne?
Also doch Rezessionssorgen, Matthias?
Ja, vielleicht auch ein bisschen Rezessionssorgen, wobei, wenn die Fed jetzt im September dann die Zinsen senken sollte, müsste sich ja das eigentlich wieder förderlich auswirken auf den Markt oder gerade auf Tech-Werte. Das war ja in der Vergangenheit so. Die Frage ist halt, ob die Tech-Werte schon überbewertet sind. Und ich kann mich noch erinnern, also ich habe extra nachgeschaut, wann das war, als das erste US-Unternehmen 1 Billion Marktwert erreicht hat. Das war Apple 2018. Das ist jetzt also 6 Jahre her und damals war großes Händeringen, so nach dem Motto, oh mein Gott, ne, und wie stark bewertet. Ja, jetzt sind wir schon bei drei Billionen Dollar und die Frage ist halt, wie lange kann das gehen, wie kann das weitergehen? Und bei Nvidia ist es ja auch so, wenn man sich anschaut, Apple hat eine Prognose in diesem Jahr, glaube ich, 390 Milliarden Dollar im Umsatz. Microsoft hat 280 Milliarden Dollar im Umsatz und bei Nvidia wird auf ungefähr 120 kommen oder 130. Ne? Also ist schon sehr, 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 sehr stark bewertet. Und wie Olaf schon sagte, das Problem ist eben auch, wann kann jetzt künstliche Intelligenz wirklich liefern? Und in diese ganzen Nvidia-Nachrichten ist natürlich auch die Nachricht geplatzt, dass OpenAI schon wieder Geld einsammelt. Ne? Also von Microsoft und vielleicht sogar von Apple. Also da ist ja, wird schon eine Menge Geld verbrannt in dem Markt, wo man wahrscheinlich doch dann irgendwann mal die Hosen runterlassen muss und sagen muss, okay, ja, wo ist aber jetzt, ist da bleibt auch ein Gewinn übrig.
Olaf? Ja, ich meine, man wenn man im Jahr 2000 dabei war, ne, während der Dotcom-Bubble, da muss man sich schon an den Kopf fassen, als wenn wir hier nichts gelernt hätten. Nun ist es nicht so, dass das unbedingt einen Kataklysmus, irgendwie eine Katastrophe geben muss. Aber ich denke, wir werden schon die Blase, die heiße Luft wird schon aus der Blase gelassen werden müssen. Damals war es ja genauso, dass wir unheimlich viele Hardware-Kapazitäten geschaffen hatten, also mit Bandbreite und so weiter, die dann nachher nicht genutzt wurde, weil die Leute am unteren Ende des Marktes eben keine Geschäftsmodelle gestalten konnten, die dann auch wirklich Geld machten. Also so ein bisschen parallel ist es schon, da gibt es natürlich wichtige Unterschiede. Wir sind 20 plus Jahre weiter jetzt und sehr viel digitalisierter. Aber ich denke, die Pathologie ist eine ähnliche.
Ja, also die Parallelen, das ist schon lustig. Ich war ja damals gerade gekommen hier ins Valley. Ne? Ich bin im Oktober 98 gekommen und 2000 ging es dann los. Und 1999, also für mich ist so die Parallele Sun Microsystems. Ne? Sun Microsystems damals hatte ja seine Server angeboten und die waren halt sehr, sehr gefragt. Und Sun Microsystems hat dann teilweise Equity bei Startups genommen. Das Gleiche ist jetzt in Grün bei Nvidia. Ne? Nvidia ist wahnsinnig gefragt, ist ja sozusagen der Goldstandard und Nvidia gibt dann seine Hardware für Equity in Startups. Also ob das jetzt alles so ausgeht wie damals, keine Ahnung. Also Geschichte wiederholt sich ja meistens nicht genau so. Ne? Aber ich sehe das alles nicht so negativ. Ich denke mal, damals bei der Dotcom-Blase war es ja so, man hat sich ja gefragt, wer soll denn diese ganze Internetinfrastruktur bezahlen? Wird das, der Staat tun? Und dann war es privates Kapital. Und jetzt ist es hier genauso. Also privates Kapital pumpt jetzt unwahrscheinlich viel Geld in Rechenzentren. Und die Rechenzentren werden auf alle Fälle auch benötigt werden. Die Frage ist halt,
wann?
Wie schnell und wann und ja.
Olaf wollte was sagen.
Ja, also richtig, genau. Das ist ein Zeitspiel, ne? Und man muss sich klar werden, auf welche Kennzahlen spielt man eigentlich, ne? Im Moment kaufen die Leute Lizenzen und abonnieren bei ChatGPT und anderswo. Aber man muss natürlich auch irgendwo mal was produzieren und Produktivität zeigen. Und am Ende des Tages ist es leider wirklich so, dass ja alles rein wirtschaftlich entweder auf Topline geht, also Einkommen, Revenues, oder auf Bottomline, und das ist Profit. Und wenn ich nicht meine KI Investitionen, wenn ich die Produktivitätszugänge dort nicht irgendwo in Bottomline oder Topline umwandeln kann, irgendwann mal, dann sieht's schlecht aus, dann ist das ganze Spielerei, ne? Und dieser Zeitraum, wie lange wird das dauern? Und bemühen sich die Leute überhaupt, auf diese Kennzahlen anzuspielen, anstatt nur zu spielen, ja? Und da muss im Moment, glaube ich, eine Transformation kommen vom Design her, dass jeder CEO und CFO, ob das nun in Amerika ist oder in Deutschland, auch mal fragt, okay, jetzt geben wir das Geld für diese ganzen Sachen aus, worin, in welchen Kennzahlen im Markt oder für den Markt schlägt sich das denn nachher irgendwann mal nieder und auf welchen Zeitraum? Man muss ja nicht aufhören zu experimentieren. Nicht jedes Experiment kann positiven Cashflow generieren, aber man muss zumindest mal drüber nachdenken, wo will ich eigentlich hin damit? Und im Moment sind wir, glaube ich, noch so in dieser Phase, wo das alles super sexy ist und jeder hat Freude dran und Spielphase und ist ja auch okay, aber langsam müssen wir ernsthaftig werden.
So geht es mir oft auch. Ich sehe all diese tollen Entwicklungen, die KI produziert hat in Videogenerierung, Bildgenerierung, wenn es um synthetische Sprachangebote geht. Das ist alles fantastisch und schaut man dann genauer hin und probiert diese Angebote aus, dann funktionieren die auch, aber eben nur zu 90% und nicht zu 100%. Also es fehlt so das letzte Quäntchen an, jetzt kann man das wirklich produktiv einsetzen. Und wenn es dann wirklich produktiv einsetzbar ist, dann ist es natürlich auch für die breite Masse, für die Wirtschaft, für die Industrie unglaublich attraktiv. Aber das ist eben noch nicht der Fall. Es besteht eine hohe Fantasie, ist im Markt. Jeder kann sich das gut vorstellen, kann es nachvollziehen, sieht auch das Potenzial. Aber es fehlen sozusagen die letzten 10%, Matthias.
Ja, ja, genau. Also kann man dich besser beschreiben, Markus. Also fällt mir sofort autonomes Fahren ein, ne? Und dann ist es halt ein Riesenproblem. Also nicht bei 10%, sondern vielleicht sogar nur bei 1%. Also insofern ist da also schon viel Fantasie drin, auch was man machen kann. Aber es stimmt, ne? Man muss immer noch sehr eben stark auch manuell eingreifen und bestimmte Sachen auch wirklich hinterfragen, die nicht stimmen, ja.
Wenn man sich derzeit, liebe Freunde, die Raumfahrtbranche ansieht, dann dominieren hier ganz eindeutig die Amerikaner. Russland ist wegen seines Angriffskriegs auf die Ukraine geschwächt. China und Indien sind technologisch einfach nicht so weit wie die Amis. Wo aber bleiben die Europäer? Hier in den USA, da wird die Raumfahrtbranche mittlerweile von der Privatwirtschaft dominiert. Die NASA ist meist, wenn überhaupt, nur noch Auftraggeber. Matthias, ist die Privatisierung der US-Raumfahrt eine Erfolgsgeschichte?
Absolut, ja. Also wenn man sich schaut, man kann ja zu Elon Musk stehen, wie man will. Aber was er mit SpaceX geschaffen hat und auch was Jeff Bezos mit Origin versucht, da hätte die USA ein wahnsinniges Problem gehabt oder auch die NASA, ne, die haben ja jahrelang auch keine Raumfähre gehabt und waren sogar auf die Russen angewiesen. Und dank der Privatwirtschaft ist das jetzt nicht mehr so.
Ja, absolut richtig. Die Agilität, mit der er Innovation vorantreibt, auf eine sehr kosteneffektive Art und Weise, die Geschwindigkeit, mit denen, sagen wir mal, Fehler und Fehlschläge verarbeitet werden, das ist ganz typisch Silicon Valley und das bringen die jetzt in die Raumfahrtindustrie ein. Und da wird es auch weiterhin Rückschläge geben. Wir erleben das ja gerade wieder, eine Serie von Rückschlägen. Aber im Endeffekt ist es eine ganz tolle Entwicklung. Da stimme ich mit Matthias überein, die auch die Öffnung der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Space Economy, wie man hier schon sagt, weiter vorantreiben wird. Und da werden wir noch sehr viel auch Gutes auch für Deutschland, für Europa noch erleben. Denn es öffnet das Ökosystem der Innovation auch für Kleinunternehmer. Und gerade durch die ökonomischen Veränderungen, die da stattfinden, also dass der Wiedergebrauch dieser Falcon 9 Rockets zum Beispiel ist ein unheimlicher ökonomischer Gewinn, der es dann auch ermöglicht, kosteneffektiver ganz andere Dinge noch ins All zu bringen.
Wo steht Kalifornien an dieser Stelle? Darüber reden wir gleich. In diesen Tagen soll Polaris Dawn starten, das Musk-Unternehmen von SpaceX. Das Musk-Unternehmen SpaceX bereitet den Start dieser ersten Das Musk-Unternehmen SpaceX bereitet den Start dieses Leco Mio. Starten, das Musk-Unternehmen SpaceX bereitet den Start dieses ersten privaten Weltraumspaziergangs mit 4 Astronauten vom Kennedy Space Center der NASA vor. Ziel ist es, den ersten Weltraumspaziergang von privaten Astronauten durchzuführen und daneben noch neue Kommunikationstechnologien zu testen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist die Falcon 9 Rakete noch nicht abgehoben. Matthias, warum ist der Start der Falcon 9 wieder verschoben worden?
Ja, also was ich den News so entnehmen kann, ist natürlich das Wetter, was immer ein Problem ist. Und dann natürlich gab es, glaube ich, auch ein bisschen Sicherheitssachen an der Falcon 9, wo man einfach auf Nummer sicher gehen musste, und das ist ganz normal. Also das würde ich jetzt auch nicht so gleich dramatisieren. Das ist halt wirklich, darf man nicht vergessen, das ist wirklich eine sehr, sehr riskante Geschichte, die dort gemacht wird. Auch wenn es sich natürlich bei den Astronauten ja schon um Semiprofessionelle handelt. Ne? Wir haben ja zwar diesen Milliardär, der das da finanziert, aber die Crew an sich sind schon erfahrene Leute. Aber trotzdem, man will ja nicht ohne Not hier jemanden opfern. Ja.
Hört sich komisch an, semiprofessionelle Astronauten. Olaf, Kalifornien spielt bei dieser ganzen Erfolgsgeschichte eine wesentliche Rolle.
Eine ganz große Rolle. Wir haben ungefähr ein Drittel der US-Firmen im Luft- und Raumfahrtbereich hier in Kalifornien, und wir stellen eins von 10 Luft- und Raumfahrtunternehmen in der Welt, also ein ganz zentraler Innovationsstandort für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Und da gibt es also wir haben hier verschiedene Cluster, sowohl in Nordkalifornien, im Silicon Valley, als auch in Los Angeles. Natürlich auch mit den großen Kingpin-Organisationen wie Boeing zum Beispiel, Lockheed Martin und so weiter. Ich denke, da wird es eine Erweiterung dieser Clusters geben, wenn diese Launches dann denn nun erfolgreich sind. Und da hat der Matthias recht, da steht so ein großes Fragezeichen jetzt, denn es ist ja nicht nur so, dass die hatten irgendein Gasleck letzte Woche oder früher in der Woche, dann war es das Wetter, und jetzt ist ihnen ja eine Falcon 9 bei der Landung auf einem Schiff im Pazifik, glaube ich, umgekippt und ins Wasser gestürzt. Also von daher sind die sowieso im Moment von der FAA, wie sagt man auf Deutsch, gegrounded. Ja? Also dürfen die Erde nicht verlassen, bis sich rausstellt oder bis sich sicherstellen lässt, dass die Öffentlichkeit nicht unter diesem Launch zu leiden hat, was die Sicherheit angeht. Zwischenzeitlich warten 2 Astronauten auf der Raumstation auch auf ihr Abholen.
Die sollten eigentlich von Boeing abgeholt werden.
Ja, von Boeing abgeholt werden, und das Ding funktionierte auch nicht. Jetzt kann man nur hoffen, dass irgendwas funktioniert, denn die Russen können unsere Leute nicht abholen da oben. Und den Chinesen, die wollen wir auch nicht bitten. Dann ist eben die Frage, wer holt die Leute da oben ab Anfang nächsten Jahres? Aber schlechte Witze beiseite, ich drücke die Daumen, denn es steht viel auf dem Spiel, und gerade transatlantisch ist das alles hochinteressant, denn Europa ist da nun vielleicht nicht mit Raketen führend oder nicht mehr, sie waren es ja mal so ein bisschen mitführend zum Beispiel, aber von der Wissenschaft her und den technologischen Partnerschaften her ganz bestimmt. Also da gibt es schon auch in Deutschland Anlass zur Freude, wenn sich das jetzt positiv gestaltet.
Welche kleineren Unternehmen, ich denke da gerade, wenn man den deutschen Begriff Mittelstand verwendet, können von dieser Entwicklung profitieren oder haben in Kalifornien schon davon profitiert, Matthias?
Also im Silicon Valley war ja doch, also das war dann mehr in der Rüstungsindustrie auch angesiedelt, ne? Das war also gerade in den 70er, 80er Jahren hier auch mit Lockheed Martin sehr, sehr stark, wo es auch so kleinere Spezialfirmen gab, die dort für die entwickelt haben. Generell sind es, weil es kommt ja immer oft die Frage auf, brauchen wir diese Weltraummission überhaupt? Was bringt das? Das ist nur unwahrscheinlich teuer. Aber es bringt dann doch die Wirtschaft voran, indem eben neue Materialien entwickelt werden, indem man Kommunikationstechnologien testen kann oder eben auch Satellitendienste wie GPS und solche Sachen oder Starlink, Satelliteninternet weltweit. Also es bringt schon sehr, sehr viel und es ist meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr gute Investition. Und mit Olaf hat es ja schon angesprochen, ich glaube mit der Privatisierung auch hier der Raumfahrt, dass dort viel mehr Möglichkeiten entstehen, wo vielleicht früher Firmen gar keine Chance hatten, dort eben in die Programme reingenommen zu werden und jetzt durch Kooperationen mit anderen privaten Firmen, dass es vielleicht doch einfacher haben.
Also ja, es gibt doch ganz viele Bereiche, die profitieren werden. Es gibt auch in Kalifornien einige Unternehmen, die stellen diese Kleinstsatelliten her, die dann auch massenweise ins All getragen werden. Dann können wir uns ein andermal drüber unterhalten, was mit dem ganzen Müll passiert da oben. Aber auch da wird es Geschäftsmodelle geben, die den Kram wieder abholen. Denn das ist ja teilweise hochwertig mit sehr vielen Edelmetallen und so weiter drin. Dann der ganze Bereich Pharma und Medizin. Also die Erkundung auch des menschlichen Körpers in der Schwerelosigkeit. Was funktioniert schlechter? Was funktioniert besser? Was lässt sich wie behandeln in der Schwerelosigkeit? Ähnlich mit der Landwirtschaft. Wie kann man neuartige Pflanzen züchten im All und dann hin bis zur Transportwirtschaft. Denn es dreht sich ja nicht nur darum, was man stationär auf so einer Raumstation oder auf dem Mond irgendwann mal machen kann, sondern wie kann man zum Beispiel diese neuen von SpaceX und anderen Unternehmen, da gibt es ja drei oder vier andere noch, die da mitschwingen, was kann man eventuell auch im Low Earth Orbit um die Welt transportieren, also nicht nur ins All, sondern kosteneffektiv um die Welt. Da gibt es natürlich immer mal wieder Militärapplikationen, ganz klar, aber auch andere Applikationen für die Privatwirtschaft, wenn man auf einmal sehr viel schneller und eventuell kosteneffektiver große Ladungen halb um die Erde schicken kann, ziemlich schnell. Also da gibt es noch sehr viel spannende Entwicklungen, die auf uns zukommen.
Ja, mir fielen nur noch mal die beiden, das ist ja schon erwähnt worden, Astronauten ein, die jetzt da oben ausharren müssen auf der Raumstation, muss man sich mal vorstellen. Also man beklagt sich ja schon, wenn man irgendwo im Flieger auf dem Flughafen festhängt für 12 Stunden. Und wenn man eigentlich eine Woche unterwegs sein wollte und dann sagt man, ja, vielleicht ist es jetzt doch ein halbes Jahr. Muss man, was natürlich jetzt auch ernst ist, was bedeutet das auch für die Gesundheit dieser beiden Astronauten, wenn die dort ein halbes Jahr zusätzlich ausharren müssen, weil es sind ja extreme Belastungen auf den Körper auch. Und insofern, ja, also tun mir die beiden da wirklich leid und ich hoffe, dass Boeing mit dem Starliner endlich seine Probleme auch in den Griff bekommt.
Die Muskeln leiden, die Knochen leiden, die Psyche leidet, ganz klar. Zu essen und trinken haben sie wohl genug für 3 oder 4 Monate, aber danach wird auch das dünn. Heile besteht schon, ja.
Wer nicht leidet, sind die Hörerinnen und Hörer des Valley Talks für diese Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns demnächst im Empfangsgerät eurer Wahl wieder.